die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren und wie sie sich begegnen, das entscheidet eben nicht nur darüber, wie ein Tag, sondern sehr eben auch darüber, wie ein ganzes Leben verläuft. Work-Life-Purpose ist davon abhängig, dass wir lernen, einander zuzuhören. Wenn das Ganze Sinn machen soll, dann müssen wir erstmal verstehen, auf welcher anderen Insel unser Gegenüber sich so bewegt. Und in dem Moment, wo wir beginnen nachzufragen, das mal zu wiederholen, zusammenzufassen und eine für beide Seiten gute Vereinbarung zu treffen, in dem Moment wird vieles, vieles leichter. Wir alle wollen sagen, was uns wichtig ist, aber wo ist der Sinn, wenn alle aneinander vorbeireden, keiner dem anderen mehr zuhört? Aber das ist das reinste Chaos und erzeugt nichts als Missverständnisse. Wenn alle senden und keiner auf Empfang steht, dann wird zwar viel kommuniziert, jedoch wenig kapiert. Ich frage mich dann oft, ob dies eigentlich nur so einer Anfangsnervosität geschuldet ist oder ob das auch im alltäglichen Doing, im alltäglichen Alltag so gehandhabt wird. Naja, falls das der Fall ist, na dann ist ja einiges klar. Diese Art des Miteinanders fördert eher Missverständnisse und Konflikte, was meist vollkommen unnötig und eigentlich auch nur nervenaufreibend ist. Ja, und das hat der amerikanische Psychotherapeut und Berater Marshall B. Rosenberg auch gemerkt, denn der war als Mediator in Krisengebieten überall auf der Welt im Einsatz. Ja, und immer wieder ist es ihm nicht anders gegangen als mir. Menschen, die voreinander saßen, sich überhaupt nicht zugehört haben und am Ende ohne irgendein Verständnis wieder auseinandergegangen sind. Und leider in Krisengebieten war das natürlich oft dann in der Folge eine unschöne Geschichte von Kampf um Recht oder Unrecht bis hin zu Sieg und Niederlage, die viele Menschenleben gekostet hat. Aber soweit kommt es im Alltag ja hoffentlich nicht oft. Und damit das auch so bleibt, hat er gesagt, Mensch, da müsste man was tun. Und das war schon Anfang der 80er Jahre. Da hat er eine Methode entwickelt und hat sie genannt Nonviolent Communication. In Deutschland wird es betitelt mit gewaltfreier Kommunikation. Ja, Rosenberg, der hat sich stark für den Einsatz dieser Nonviolent Communication eingesetzt in der Friedensarbeit und im Streben nach sozialer Gerechtigkeit. Der hat Konfliktparteien eben in Kriegs- und Krisengebieten dabei unterstützt, gewaltfrei zu kommunizieren und es als Mittel zur Verständigung und Lösung von Konflikten auch ganz aktiv einzusetzen. Später hat er dann Firmen begleitet, Institutionen, Bildungseinrichtungen dabei unterstützt, hier ganz, ganz effektive Konfliktlösungsstrategien umzusetzen. Und das hat er gemacht in Staaten, weil er selber ist auch Amerikaner, dann in Europa, Afrika, Asien und in vielen weiteren Teilen der Welt. Er hat Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen und mit den verschiedensten Anliegen dabei begleitet, eben effektiv zu kommunizieren und ein tiefes Verständnis füreinander zu entwickeln. Denn das ist der Dreh- und Angelpunkt. Wenn ich heute Menschen beobachte, die in ein Konfliktgespräch hineingehen und schon ganz innerlich fest ihre Strategie entwickelt haben, mit der sie eigentlich nur Recht haben und bekommen möchten, dann wird das meistens nichts. Der Knackpunkt, so hat Rosenberg das ganz klar herausgearbeitet, ist der Moment, wo Verständnis entsteht. Und ab diesem Moment, wo Verständnis für die Bedürfnisse des anderen entsteht, ist auch die Lösung meistens zum Greifen nah. Das ist eine eher ganzheitliche Betrachtungsweise, die bei ihm durch eine Vielzahl von Ausbildungen und eben auch Erfahrungen in der Praxis herausgearbeitet werden konnte. Er hat ganz einfach das Potenzial der gewaltfreien Kommunikation erkannt, wenn es zum Beispiel auch um das Lernumfeld in Schulen geht, um den Umgang mit Konflikten. bitten, um Kultur von Verständnis und auch Empathie zu fördern. Ja, ich habe seine Programme schon Anfang der 90er Jahre besucht, ihn auch live erlebt und bin seit damals ein sehr, sehr großer Fan. Denn ich weiß, wie es in der Praxis zugeht und trage deswegen seine Erkenntnisse aus vollster und tiefster Überzeugung in die Welt der Unternehmen. Und es gibt auch heute noch einige Menschen, die immer noch nicht viel von dieser Thematik gehört haben und dementsprechend natürlich auch skeptisch sind, sobald sie von einer Art des Sprechens hören und des Miteinanderumgehens, die ohne Gewalt sein soll. Das entspricht vielerorts noch immer nicht dem gängigen Zeitgeist, ja, wenn man das mal so betrachtet. Nicht wenige vermuten sogar, dass es eine Art Weichspüler sei, der es einfach verhindern würde von vornherein, dass man auch mal eine klare Ansage machen kann. Ja, dies und vieles mehr hat auch Marshall damals zu Beginn der 80er Jahre gehört und als er begann, seine Methode in die Welt zu tragen. Also hat er sich überlegt, wie gehe ich daran, was kann ich machen, wo ist die Wurzel einer Kultur, und dann war er natürlich ganz, ganz schnell auch im Bereich der Schulen. Deswegen hat er sich überlegt, wo sind die größten Herausforderungen. Und fündig geworden ist er in einer Schule, die deren Schülerklassen aus verschiedensten Bevölkerungsschichten bestanden. Da gab es konkurrierende Banden und Drogen waren ein Thema und manche hatten sogar Waffen dabei. Es gab ständig Schlägereien auf dem Schulhof, frühe Schwangerschaften und Schulabbrüche waren komplett normal und an der Tagesordnung. Und die Kinder stammten im Großen und Ganzen aus dysfunktionalen Elternhäusern. Oft gab es morgens kein Frühstück, sondern gleich schon die erste Beschimpfung und die ersten Drohungen. Also da war manchmal Schule sogar noch Erholung. Ja, er ist also zu den zuständigen Behörden gegangen und hat Erlaubnis gebeten, dieses Fach während eines Jahres an dieser speziellen Schule, die weit und breit bekannt war, fündig geworden ist er dann in einer öffentlichen Schule im Schulbezirk von L.A. Er wollte nun unbedingt diesen Schülern ein Jahr lang die Werkzeuge und Fähigkeiten vermitteln, damit sie in die Lage versetzt werden, auf respektvolle und einfühlsame Weise miteinander zu kommunizieren und eben auch ihre Konflikte zu lösen oder eben auch gar nicht erst auftreten zu lassen. Der Alltag der Schüler war wenig, wenig angenehm. Es gab eben wahnsinnig viele Fehlzeiten. Schlechte Noten waren eher noch ein Zeichen von Coolness. Und auch dort begegneten ihm viele, viele Schüler, die viel redeten, aber eben niemandem wirklich zuhörten. Alle sprachen immer gleichzeitig, meist auch noch gerne in anderen Sprachen oder Bandenslang und Dialekten. Die Minderheit der Klasse war überhaupt fähig, nur flüssig Englisch zu sprechen. Es war ein ständiges Gerangel untereinander darum, wer wem was zu sagen hat, wer sich wem unterordnet, wer wen dominieren war, wer war der Leader of the Gang, wer war der Loser. Ständig da wurde darum gekämpft, wer die Oberhand über die Klasse bekam. Ja, da fehlte die Fähigkeit, komplett über Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen. Und das vielleicht sogar noch auf eine konstruktive Art und Weise. Das gab's nicht. Ja. Also es war eine rudimentäre Sprache mit A Digger and A Bro und bla und blub, ja, ohne ganze Sätze zu bilden. Es war schlichtweg ja, wenig Leute dabei, die in der Lage waren zu sagen, was sie brauchen. Dann kam noch dazu ein fast schon gruppenabhängiges Ablehnen von Andersartigkeit, Einfühlungsvermögen, Empathie, Fremdwörter, von denen die wenigsten was gehört hatten. Das führte einfach immer wieder von Neuem zu komplett aggressivem Verhalten und feuerte einfach die zahlreichen Spannungen Tag für Tag aufs Neue an. Ja, die Nonviolent Communication ist eine Methode, die darauf abzielt, einfühlsam, respektvoll zu kommunizieren, Konflikte zu lösen, tiefere Verbindungen auch aufzubauen. Ja, und im Prinzip ist sie ganz simpel. Sie besteht aus vier einfachen Schritten. Beobachtungen äußern, im nächsten Schritt Gefühle benennen bei einem selber, dann eigene Bedürfnisse auf den Tisch des Hauses zu bringen und auch Bitten statt Forderungen zu äußern. Dafür sensibilisierte Marshall seine Schüler in den nächsten Wochen Schritt für Schritt. Und um mal so ein typisches Beispiel für das Entstehen von Konflikten und Missverständnissen zu nennen, war ganz, ganz simpel, dass einige Schüler oftmals gar nicht oder mit großer Verspätung zum Unterricht kamen. Und je nach Rang und Hierarchie in der Klasse führte das immer wieder von neuem zu Spott oder Häme bis hin zu körperlichen Auseinandersetzungen. Marshall ging also her und implementierte diese 4 Schritte, übte sie so lange, bis sie verinnerlicht waren und auch beherzigt werden konnten. Ja, klar, wurde auch er nicht verschont von viel Spott und auch Widerstand und dummen Bemerkungen. Aber er hat so eine liebevolle Beharrlichkeit, der blieb am Ball und Stück für Stück mit Geduld und Spucke. Und nach ein paar Wochen war das für viele Schüler ganz normal, dass sie ihre objektive Beobachtung einer Situation erstmal so ganz in Ruhe schilderten. Haben so Dinge gesagt wie, ey, du weißt du, wir hatten schon 30 Minuten über das Thema gesprochen, als du gekommen bist. Das war für die Schüler so ganz schwierig auch zu erkennen am Anfang, dass es einfach wichtig war, dass da gar keine Wertungen rein dürfen, auch keine Interpretationen hinzugefügt werden sollen. Also keine Seitentritte, Sidekicks, so aller, du hältst dich wohl für was Besseres oder du hast es wohl nicht nötig oder gestern zu tief ins Glas geguckt etc., hatte da keinen Platz. Und es war auch gar nicht so einfach, denen das beizubringen. Aber möge es eben neutral zu sein, die objektive Beobachtung einer Situation zu schildern, darum ging es. Und das hat bei einigen ein bisschen länger gedauert, andere wieder waren ganz fix, ihre konkreten Handlungen oder Aussagen zu benennen und zu erkennen und dann eben auch auszudrücken. Das war ungewohnt, das war ungewöhnlich und am Anfang auch fremd. Aber Marshall ist eben mit seiner liebevollen Beharrlichkeit dabei geblieben und hat immer wieder ihnen ihr Verhalten gespiegelt, aller, du, ich habe gehört, wie du gesagt hast, und dann habe ich gesehen, wie die anderen reagiert haben, und immer wieder mit Beispielen und neutral und ohne Bewertung. Nach einer kleinen Weile war das für viele schon ganz normal, eine Art Feedback geben zu können mit dem Benennen von Zahlen, Daten, Fakten, ZDF, wie ich immer so sage, ohne eben eine Bewertung dazu zu addieren. Warum? Es ist natürlich viel leichter für ein Gegenüber zu nehmen, wenn er da nicht gleich irgendeine Form von Verurteilung spürt oder hört. Also einfach nur, ja, da wird einem gesagt, so und so war es. Und eigentlich im Prinzip kann der andere, der Betroffene, nur sagen, ja, stimmt. Und? Also immer schön bei der Realität bleiben. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Im zweiten Schritt hat er seiner Klasse beigebracht, dass es enorm wichtig ist, die eigenen Gefühle in Bezug auf das, was da gerade passiert ist, überhaupt wahrzunehmen, sich dessen bewusst zu werden und sich wirklich zu fragen, warum ärgere ich mich darüber? Was hat das mit mir zu tun? Warum geht es mir dann entweder so, so oder so? Und vor allen Dingen an der Stelle auch zu erkennen, dass das nichts mit den anderen zu tun haben muss. Dass die Verantwortung für diese Gefühle bei uns selber bleibt. Wenn ich mich ärgere, oder wie seine Kollegin sagt, worüber ich mich ärgere, das entscheide ja wohl immer noch ich. Diesen Ärger nicht einfach zu nehmen und zu sagen, und du bist schuld, dass ich mich schlecht fühle, sondern eben das Ding umzudrehen und zu sagen, ich fühle mich schlecht, weil ich fühle mich vielleicht übersehen oder ich fühle mich nicht wertgeschätzt oder ich fühle mich nicht beachtet oder was auch immer da in dem Moment auftaucht. Warum ist es an zweiter Stelle wichtig, dieses Gefühl zu benennen, könnte man sich jetzt fragen. In dem Moment, wo man das Gefühl, das einen selber betrifft, benennen kann, entsteht beim anderen, vorausgesetzt gehört zu, sowas wie ein Verständnis, ein Moment, wo er sagt, ach stimmt, man kann das ja auch anders interpretieren. Oh, so habe ich das ja gar nicht gemeint oder das war mir nicht bewusst, dass es auch so wahrgenommen werden kann. Also im zweiten Schritt ging es darum, die Gefühle, die eigenen wahrzunehmen. Und wenn die Schüler dann in der Lage waren, Dinge zu sagen wie, ey, du weißt du, wir mussten alles nochmal wiederholen. Und dadurch haben wir den Stoff für den Tag am Ende ja gar nicht durchbekommen und hatten dementsprechend mehr Hausaufgaben. Darüber habe ich mich geärgert, weil ich bin echt früh aufgestanden. Ich wollte pünktlich sein. Ich habe mich vielleicht auch vorbereitet. Wir haben nächste Woche eine Prüfung. Und dann musste ich 30 Minuten alles nochmal hören. Also dieses Ich-Botschaften von sich ausgehen, ohne jede Anklage, ohne jede Wertung, das war der zweite Schritt, in dem es eben um die eigenen Gefühle geht. Im dritten Schritt geht es in dieser Nonviolent Communication oder gewaltfreien Kommunikation darum, die Bedürfnisse klar zu identifizieren. Mit anderen Worten, was will ich eigentlich? Hier geht es genauer darum, die eigenen Bedürfnisse und aber auch die Bedürfnisse der anderen zu erkennen. Also ein dualer Blick jetzt. Da kann man dann zum Beispiel sowas sagen wie, ich vermute, dass du deine Gründe gehabt hast und du es auch nicht absichtlich gemacht hast. Ich empfinde das als unfair gegenüber den Pünktlichen, wenn die sich dann alles doppelt anhören müssen. Ja, also dieses auch möglichst wieder bei sich bleiben. Und wenn die Tonalität und die Gestik und Mimik hier noch ein bisschen mit reinspielen und auch versöhnliche Signale aussenden, dann ist es meistens hier schon klar, worum es eigentlich geht. Und jetzt im vierten Schritt geht es um eine Bitte, ja, um eine Vereinbarung. Und hier ist es jetzt ganz, ganz wichtig, eben keine Forderung zu stellen, denn die gewaltfreie Kommunikation legt den Fokus auf das Formulieren einer klaren Bitte. Es geht darum, andere Menschen auf wirklich respektvolle Art und Weise um Handlungen oder Unterstützung zu bitten, die zur Erfüllung von gewissen Bedürfnissen beitragen, die man manchmal eben so hat. Da könnte man so Dinge sagen wie, Mensch, lass uns doch einfach Spielregeln finden. Ich würde mir wünschen, dass da drin steht sowas wie, wir kommen alle pünktlich. Klar, kann auch mal anders laufen. Es ist immer mal möglich, dass man zu spät kommt. Dann wäre es für mich stimmig, wenn dann ein 5-minütiges Briefing passiert vom Lehrer, von uns, dann können wir so eine kleine Wiederholungssession machen, aber nicht alles wieder von vorne. Ja. Wir können ja auch sowas implementieren, wie dass man am Ende der Stunde oder nach dem Unterricht von Kollegen sich ein Update über den Gesamtkontext holt. Und da können ja auch mehrere Leute teilnehmen, nicht nur die, die zu spät gekommen sind. Denn ehrlich gesagt, findest du auch manchmal hilfreich, in gewissen Fächern eine kurze, knackige Zusammenfassung zu bekommen und nochmal drüber reden zu können. Ja, also diese vier Schritte, dieses eben Beobachtung dessen, was man gesehen hat, neutrales Benennen mit Zahlen, Daten, Fakten, dann die eigenen Gefühle schildern, dann die Bedürfnisse, die sich daraus ergeben, was man sich vorstellen kann und schlussendlich nochmal die Bitte. Diese vier Schritte, die zeigten tatsächlich nicht gleich. Das hat gedauert. Das waren Wochen eines ewigen Gerangels, aber irgendwann zeigten sie Wirkung. Am Ende des Jahres hatten fast alle Schüler ihren Abschluss in der Tasche. Viele begannen eine Lehre, einige studierten sogar. Die allermeisten haben den Sinn, den Purpose in ihrem Leben gesucht und auch irgendwann gefunden. Sie hatten Erfolg und ja, die allermeisten auch gute Partnerschaften. Die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren und wie sie sich begegnen, das entscheidet eben nicht nur darüber, wie ein Tag, sondern sehr eben auch darüber, wie ein ganzes Leben verläuft. Work-Life-Purpose ist davon abhängig, dass wir lernen, einander zuzuhören. Wenn das Ganze Sinn machen soll, dann müssen wir erstmal verstehen, auf welcher anderen Insel unser Gegenüber sich so bewegt. Und in dem Moment, wo wir beginnen nachzufragen, das mal zu wiederholen, zusammenzufassen und eine für beide Seiten gute Vereinbarung zu treffen, in dem Moment wird vieles, vieles leichter. Ja, und immer dann, wenn ich wieder mal vor einer Gruppe von Menschen stehe, die sich wieder mal nicht zuhören, sich nicht ausreden lassen und damit eben auch nichts verstehen, nichts akzeptieren können, ja, dann ist immer der Moment, wo ich mir denke, wann endlich ist es soweit, dass wir anfangen, Kinder in der Schule darauf zu trainieren, wertfrei miteinander sprechen zu können und konkret ihre Bedürfnisse zu äußern, konkret sagen zu können mit Zitaten, Zeitpunkten, Fakten, nur zu benennen, was sie wahrgenommen haben, statt zu verurteilen, die Stimme zu erheben, laut zu werden. Kinder lernen, dass sie schildern, welche Gefühle ein Verhalten im Außen oder eine Situation im Außen in ihnen erzeugt und welche Bedürfnisse sie eigentlich hätten, die sich daraus ergeben und wie sie eine Bitte so formulieren und äußern und auch verhandeln, damit sie eine stimmige Win-Win-Lösung finden können. Ja, aber alles, was man den Leuten mitgegeben hat, bis noch vor wenigen Jahren ist, lass dir nichts gefallen. Wer fragt, ist ein Schwächling. Wer von Gefühlen spricht, ist ein Weichei. Wer anders tickt, wird abgelehnt. Und dann heißt es, alle die, die von da oder dort kommen, so oder so sind, das oder das tun, sind so oder so. Und das ist Kekolores. Denn egal, woher man kommt und egal, was man tut. Virginia Satir, einer der größten Familientherapeutinnen unserer Zeit, leider schon nicht mehr auf diesem Planeten, hat gesagt, egal wie wirr ein Verhalten von außen erscheinen mag, hinterfragt man die Hintergründe, betrachtet man die Hintergründe, interessiert man sich für die und hat sie auch irgendwann verstanden, dann ist egal, wie dumm das Verhalten von außen ausschaut, folgt es meistens einem gut versteckten inneren Zweck. Das will heißen, egal wie die Leute sich verhalten, in dem Moment, wo sie mit dieser Methode in Kontakt kommen, mag es für einige neu sein, aber der Benefit ist riesengroß, weil man schlichtweg viel schneller zu einer Form des Miteinanders und des Verständnisses finden kann. Ja, wir sind alle Individuen und wenn wir beginnen, das zu akzeptieren, dann ja, entdecken wir Gemeinsamkeiten und wir können das Miteinander dann auch viel, viel besser gestalten. In YouTube gibt es einen kleinen Film, der Schülern erklärt, was das eigentlich ist, Nonviolent Communication. Und ich stelle das mal in den Shownotes, Notizen zu dieser Folge rein. Vielleicht mag der oder die ein oder andere an der Stelle mal da reinschauen. Das bringt es ganz gut auf den Punkt. Und wer mehr über die Art der Nonviolent Communication und des Miteinanders erfahren möchte, der findet ganz, ganz viele Live-Mitschnitte von Marshall, wie er so in Aktion ist und wie er damit so umgeht. Ja, und dabei benutzt er übrigens auch gerne mal Handpuppen. Er nimmt da die Giraffe und den Schakal, wobei die Giraffe ist da in seiner Welt immer die Expertin für das Schildern von Beobachtungen, Gefühlen und das Äußern von Bedürfnissen und Bitten. Und der Schakal auf der anderen Seite, der ist der Experte für Behauptungen und Anklagen und Drohungen und Forderungen. Mein Schakal meldet sich ab und an auch mal, wenn man mich lang genug ärgert, aber hey, auf der anderen Seite weiß ich dann meistens recht schnell, wie es einfach leichter und einfacher geht und bin in der Lage umzuschalten. Und darum geht's eigentlich, ja, dass man sich selber im Tun öfter mal von außen beobachtet und sagt, what am I doing here, ja? Also einfach mal reinschauen in sich selbst und in YouTube. Wenn ich als Trainer in einer Organisation tätig bin, auch für Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, Leadership-Kenntnisse vertiefen, erweitern, dann stelle ich immer wieder fest, dass diese Nonviolent Communication, die gewaltfreie Kommunikation, einfach ein wirklich, wirklich nicht gelebtes und dennoch komplett zentrales Element ist, das es braucht, damit man kommunizieren kann und aber auch zusammenarbeiten und dass man so eine Art von Verständnis für die Vielfalt von Mitarbeitern und Kunden und auch Andersdenkenden bekommt. Ja? Führungskräfte und Mitarbeiter, die darin geschult sind, sich eben mit gewaltfreier Kommunikation zu begegnen. Die können die Konflikte wesentlich rascher aus der Welt schaffen und lösen und eben auch sehr, sehr oft im Vorhinein vermeiden. Ja, das gilt auch für Familien und persönliche Beziehungen und wer das hinkriegt, liebevoll, respektvoll eine Atmosphäre zu schaffen, ob im Job oder privat, der hat die Chance, in Zeiten eines Umbruchs, in der wir ja alle so ein bisschen leben, eben auch selber viel dazu beitragen kann, den Sinn unseres Daseins wieder besser zu erkennen und auch die Freude in den Alltag zu bringen und das Leben zu leben, wie es nun einmal ist. Ja, wir sind halt eine runde, bunte, vielfältige Gesellschaft. Und ich persönlich finde, es ist auch gut so, denn wären alle von der gleichen Sorte, dann wäre es langweilig und fad. Ja, wer jetzt neugierig geworden ist, wie das mit der Nonviolent Communication im Alltag so funktionieren kann, dem stelle ich ein paar Links zu den offenen Programmen in die Shownotes. Und selbstverständlich gibt es auch dort eine kleine Anleitung für die gewaltfreie Kommunikation. Der kann man ein bisschen was ausprobieren und rumexperimentieren. Und da wünsche ich total viel Erfolg und Spaß damit. Da gibt es ja kein richtig und falsch. Und gibt es eigentlich immer nur, ja, Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Hauptsache, man ist wachsam für das, was man da manchmal so treibt. Und manchmal macht es einfach viel, viel mehr Sinn, wenn man wirklich mal sagt, was man konkret beobachtet hat und wie es einem damit so gegangen ist, um den ganzen Weg zu Ende zu gehen, bevor man einfach nur sendet und eigentlich viel, viel mehr Zeit implementieren und aufwenden muss, um irgendwas zu erreichen. Ja, vielleicht mag der eine oder die andere auch die Erlebnisse mit diesem Thema in den Kommentaren erwähnen, ein bisschen schildern, was passiert ist und was vielleicht auch dabei klar geworden ist. Das würde mich total freuen. Ja, und jetzt vielen, vielen Dank, dass du wieder reingehört hast oder vielleicht auch das erste Mal. Wenn es dir gefallen hat, ja, dann freue ich mich wirklich über eine Bewertung, eine hoffentlich positive, wenn nicht, schreib also nichts. Das ist für dich kostenlos, aber für mich ein absolut schönes Kompliment. Ja, und wer zukünftig immer eine Benachrichtigung erhalten möchte, sobald eine neue Folge wieder on air ist, das ist alle 14 Tage, der kann diesen Podcast übrigens auch kostenlos auf seinem Lieblingskanal bei Apple oder Google jederzeit abonnieren. So, und jetzt bis zum nächsten Mal wünsche ich eine gute Zeit und viel, 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 viel Spaß beim Lesen der Shownotes und Ausprobieren all der Instrumente der gewaltfreien Kommunikation. Vielleicht hat auch der ein oder andere mal Lust, sich ein Buch darüber zu besorgen. Da gibt es ganz, ganz viel Literatur. Und in diesem Sinne schicke ich viele liebe Grüße aus der Schweiz. Deine Christel. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.